Hi Tobi.
Ja, hi Michi. Willkommen an diesem wunderschönen Novembertag im September. Es regnet in Strömen. Danke, dass du mich zu dir in dein Zimmer eingeladen hast für diese Aufnahme.
Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, du fühlst dich ganz heimelig.
Ja, ich bin das erste Mal da. Ich habe natürlich ein Gastgeschenk mitgebracht.
So wie es gehört.
Und zwar Lebkuchen, damit wir meine Mutter haben. Falls du dich gefragt hast, wer im September Lebkuchen kauft, ich bin der Weirdo.
Ja, ich habe mich das tatsächlich gefragt, weil genau, meine Tochter, die hat jetzt schon gesagt, ja, es gibt jetzt überall schon Lebkuchen zu kaufen und ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also ja, gar, ich bin noch
so kalt geworden.
Ja, ja, stimmt schon, ja. Aber ja, vielen Dank. Also du bist schuld, dass die Läden
alles ich bin schuld, ganz allein. Ich kaufe alle Lebkuchen auf.
Sehr gut, sehr gut. Tobi, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar, weißt du, was der Background Intelligent Transfer Service ist?
Nee, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Es wird doch mal wichtig.
Ja. Ja, Michi, ich habe gehört, du willst weg von Windows.
Ja, bin ich ja sogar schon. Also ich habe jetzt seit knapp 5 Wochen, also ich habe mir einen neuen Laptop gekauft und da Linux drauf installiert als Dual Boot neben Windows, weil Windows war schon vorinstalliert.
Ja.
Und inzwischen ist nur noch Linux drauf und wie es dazu gekommen ist, ja, soll ich, weiß nicht, kann ich...
Ja, mach das gerne mal, weil es hat mich sehr gewundert, als ich die Nachricht bekommen habe. Du warst ja doch irgendwie die letzten 10 Jahre einer der wenigen starken Verfechter von Windows.
Ja. Ja, definitiv. Also ich habe auch immer noch viel Gutes über Windows zu sagen. Ich denke, gut, man muss vielleicht dazu sagen, wo ich herkomme. Ich habe ja Informatik studiert mit dir zusammen und war dann relativ schnell auf dem Computergrafiktrichter. Mhm. Und wenn es so um Games geht und so weiter, da ist einfach Windows immer noch so das Mittel der Wahl oder die Plattform der Wahl.
Ja, man muss dazu sagen, du kommst ja insgesamt schon vor dem Studium eigentlich so ein bisschen aus der Kreativecke, ne? So,
das ist richtig,
Videoschnitt, ja.
Genau.
Und Audio.
Stimmt.
Da ist ja doch Windows, glaube ich, zusammen mit Apple ein ziemlicher Platzhirsch.
Ja, doch, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, es ist einfach so, dass Windows hat mir eigentlich immer ganz gute Dienste geleistet. Wie gesagt, ich nutze Visual Studio. Das ist einfach ein ganz gutes Tool, vor allem fürs Debugging. Das brauche ich einfach. Ohne Debugger mache ich gar nichts mehr. Also auch wenn ich eine fremde Codebase habe, sofort F10 und dann fange ich an, einfach durch den Code durchzusteppen und schaue, wo ist der Entry Point und welche Pfade werden dann genommen. Dann kann ich mir da meine Breakpoints setzen und grob sozusagen eine Map über die ganze Codebase machen. Die Navigation auch mit IntelliSense, die Hotkeys sind mir einfach geläufig. Das Problem ist eigentlich mehr die Plattform Windows an sich, warum ich jetzt wirklich sehr genervt bin von Windows. Ich habe das immer noch irgendwie versucht, mit Wohlwollen zu beobachten, was Windows da so treibt oder Microsoft. Aber man hat immer mehr den Eindruck, dass Microsoft komplett den vergessen hat, was Windows eigentlich gut gemacht hat. Ja. Also Windows XP zum Beispiel, wo sie herkommen, was glaube ich, würden viele sagen, es war so ihr bester Wurf. Ja, also ich hatte mit 95 habe ich damals angefangen, dann ging es halt zu 98 und Bluescreens waren an der Tagesordnung und Windows 98 habe ich alle 3 Monate neu installiert. Und Windows XP lief dann wirklich unfassbar stabil, dank dem NT-Kernel dann. Die Windows API, Win32 API, ist auch tatsächlich relativ gut, recht robust, gut dokumentiert. Und die habe ich halt auch direkt benutzt, um mir ein Fenster zu erstellen, also ohne Third-Party-Zeug. Ich sag mal so, da sind Dinge drin in Windows, die sind einfach für Spieleprogrammierung gut. Ja. Aber was jetzt immer mehr passiert, sind halt diese Updates, ja, die auf einmal kommen. Ich gehe weg von meinem Rechner. Ich mache mir nur einen Tee, gehe zurück und das Ding hat neu gestartet. Oder ist noch am Updates installieren. Ich wollte jetzt eigentlich arbeiten. Die Härte ist dann noch, wenn das Ding System dann hochfährt, kommt dann nicht etwa irgendwie der Login-Screen oder dein Desktop, ja, sondern sämtliche UI-Elemente, alles wird ausgeblendet und es wird ein riesengroßes Bild angezeigt. Witzigerweise auch der Text dann sehr blurry und so, wenn Desktop, also dieses DPI-Scaling aktiviert ist, ja, wo steht, ja, Sie sind auf Windows 10, also ich bin noch auf Windows 10 ja. eben, hier wird nur noch bis Oktober 25 supported. Sie müssen auf Windows 11 umsteigen. Hier sind die Vorzüge. Und dann steht im gleichen im Absatz drunter, ach übrigens, Ihr Rechner ist nicht geeignet, um Windows 11 zu installieren. Das liegt an diesem TLP-Chip, was jetzt auf Motherboards drauf ist.
Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Da gibt es ja verschiedene Fallstricke, warum man nicht upgraden kann auf
verschiedene
Windows
gleich.
11. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene. Ich glaube, es ist nicht nur das TPM. Ich glaube, ist es TLP oder ist es ein TPM?
Naja, was ist denn da der Unterschied? Sag mal, das ist ganz
ich weiß
Sicherheitskram.
Nicht genau, was TLP also, ist.
Achso, TPM ist es dann.
TPM ist ein Security-Chip.
Ja, ja, das ist
TPM. Und da gibt es eine Version 2.0.
Ja. TPM ist es, ja.
Die ist für Secure Boot, glaube ich, essentiell teilweise.
Mhm.
Und das könnte der Grund sein, warum Windows das vorschreibt.
Okay.
Mhm. Aber ganz sicher bin ich nicht. Es gibt aber vor allem auch Restriktionen, was die Prozessoren angeht, wenn ich nicht irre. Es gibt, glaube ich, nur bestimmte Prozessorenklassen, die aktuell von Windows 11 unterstützt werden, wenn ich nicht irre.
Oh.
Ist das richtig?
Das kann sehr gut sein. Also ich weiß nur, sicher bin ich mir bei diesem TPM-Chip.
Ja.
Genau, TPM heißt es. Ne? Ja, siehst du, ich bin da...
Ich glaube, du brauchst einen TPM 2.0 und einen hinreichend neuen Prozessor.
Okay.
Sonst kannst du Windows 11 nicht installieren. Und das ist natürlich, also das ist jetzt nicht komplett alte Hardware. Ne? Da haben sich Leute vor irgendwie ein, zwei Jahren einen Rechner gekauft.
Das von 2021 habe ich den gebaut.
Und dann sagt Windows oder sagt Microsoft an der Stelle, ja, das kannst du jetzt, kannst du mal was Neues kaufen. Sowas finde ich immer ganz schrecklich. Also insgesamt, wenn Hardware obsoleszent wird, das finde ich eine ganz schreckliche Entwicklung, dass es das öfter mal gibt. Es erinnert mich an so ein Logitech-Radio, das sich meine Eltern gekauft hatten. Das ist so ein Internetradio, das Squeezebox heißt das Ding, glaube ich.
Mhm.
Das kann eigentlich nichts außer Radio-Streams abspielen.
Mhm. Ja.
Die haben sich aber überlegt, sie machen da einen Server, von dem die Radio-Streams abgespielt werden. Und das Radio ist ein ganz dummer Client.
Aha.
Die Hardware ist eigentlich cool, der Sound ist gut.
Ja, ja,
Du hast nur eine Oberfläche, mit der du konfigurierst, aber alle Konfigurationen sind auf dem Server gespeichert. Und es scheint sich nicht mehr gelohnt zu haben für Logitech, diese Server zu betreiben. Deswegen wurden die jetzt abgeschaltet und dementsprechend sind jetzt all diese Logitech-Squeezeboxen einfach Bricks,
Die
Scheiße. Du nicht mehr nutzen kannst,
ja,
was super schade ist.
Natürlich.
Du kannst nichts damit tun.
Er ist nicht nur blöd für den Konsumenten, ist halt auch, sagen wir mal, Umwelt. Ich will da jetzt nicht dieses Riesenfass aufmachen, aber ich meine, ich glaube, wir wissen ja alle, dass Elektronikschrott nicht ein ganz kleines Problem ist.
Ganz genau. Und dann kaufst du dir, also das ist ja jetzt nicht China-Ware, ne?
Ja,
Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine 0815-Firma, sondern Logitech ist relativ groß. Da würde man eigentlich erwarten, dass die das so lange supporten, bis es praktisch keiner mehr nutzt.
Und die stellen auch keine API oder so zur Verfügung oder irgendwas, dass man diese Dinger dann sozusagen halt mit einem, zumindest mit einem eigenen Server oder so weiter
betreiben. Doch, das kannst du theoretisch schon. Du kannst deinen eigenen Server auf einem Raspi hosten in deinem Netzwerk und das Gerät daraufhin umlenken. Aber ich meine, die Zielgruppe sind ja jetzt nicht Techies, wie du und ich, die Informatik studiert haben, sondern halt meine Eltern mit 50 Jahren. Denn das bringst du jetzt nicht bei, wie du ein Raspi in dein Netzwerk hängst.
Auf jeden Fall.
Meine Wenigkeit ist mittlerweile so weit, dass er sagt, die Technik, die ich bei meinen Eltern etabliere, die muss einigermaßen simpel sein, weil ich muss das ganze Zeug warten.
Oh Gott, das ist eine eigene Folge, glaube ich. Eine eigene Podcast-Folge.
Da sollte man aufpassen, was man tut. Ne? Da ist Wartbarkeit ein ganz großes Thema, um sich da den Stress rund um Weihnachten möglichst leicht zu halten.
Naja, anyway, dann kommt eben diese, wir waren bei diesem, ich fahre hoch nach dem Update und dann kommt eben diese Screen von wegen hier updaten und so. Und das ist so, das ist wie so Scamware, weißt du? Und wie gesagt, allein schon, dass sie es nicht hinkriegen, dass diese Werbung, die du ja eigentlich, also ich habe den fetten Rechner und die Microsoft entscheidet sozusagen, dein Rechner ist jetzt eine Werbetafel für uns. Und dann schaffen sie sich mal die Werbetafel so darzustellen, dass der Text wirklich scharf ist. sondern es ist so ein blurry Ding, ja. Und wenn du, dann sind dann so Buttons da, wo du drauf gehen, klicken kannst, irgendwie learn more und so weiter, ja. Und wenn du auf die Buttons gehst, verschwindet einfach der Text, der auf den Buttons draufsteht. Also die UI funktioniert nicht richtig. Es ist einfach so richtig peinlich für ein Unternehmen, was wirklich milliardenschwer ist. Ja. Da denke ich mir, Leute, also wenn ihr schon die Werbetafel einblendet, dann macht wenigstens eine geile Werbetafel, die wirklich funktioniert. Ja. Und nicht sowas. Naja, dann klickt man es weg. Irgendwie, du kannst ja auch nicht mehr sagen, bitte störe mich nie wieder, sondern du musst immer sagen, erzähl mir später mehr. Remind me later. So, ich denke mir, eigentlich geh mir nicht auf die Nerven. Ich will ein Betriebssystem, wenn ich mir das installiere, das mich nicht zuscheißt mit irgendwas. Ja. Und ich meine, da hört es ja, das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs.
Da hast du natürlich einen Punkt, ne? Also, das ist natürlich eine große Stärke von Linux-Distributionen meiner Meinung nach, dass du eigentlich alles nach deinen Wünschen konfigurieren kannst, solange du das technische Know-how hast. Ab einer gewissen Stufe wird es natürlich schwierig, weil du vielleicht den Source-Code verändern müsstest oder so. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, solange du nur Open-Source-Software auf deinem Gerät hast, kannst du theoretisch bis runter zum Bootloader alles so konfigurieren, wie du das möchtest und überall reingucken. Die Möglichkeiten hast du natürlich bei Windows nicht. Gerade beim Windows Kernel, da kannst du ja nicht reingucken. Das ist ja Closed Source, da weißt du nicht wirklich, was das Ding macht. Und du hast nur die Konfigurationsmöglichkeiten, die Windows dir bietet und nur den einen Window-Manager, den Windows dir bietet. Ne? Da hast du natürlich viel mehr Wahlmöglichkeiten.
Also das wäre nicht mal so mein Problem, dass es nur diesen einen Window-Manager gibt, wenn das halt stabil ist und gut funktioniert. So. Es gibt ja immer diesen Witz, wann ist Linux ready für den Desktop? Ja? Und ich sag mal so, ich würde es noch nicht sagen, dass es ready ist, aus ein paar Gründen, zu denen wir vielleicht noch kommen, aber es ist schon verdammt nah dran, auch durch Hilfe von Microsoft. Weil es ist echt unfassbar, dass Microsoft es geschafft hat, dass ihre UI, es ist Kraut und Rüben inzwischen. Es ist kein Scheiß. Ich finde da nichts mehr. Ich wollte wirklich einfach nur, weil ich eben, ich habe eine englische Tastatur und brauche aber manchmal das internationale Layout, um eben über Alt, Y und so ein Ü-Umlautzeichen zu machen, wenn ich auf Deutsch E-Mails schreibe zum Beispiel und so weiter. Ja. Und dann wollte ich einfach nur das internationale Layout hinzufügen. Ich habe das nicht gefunden. Du denkst, du gehst in Keyboard und da gibt es dann irgendwas wie Keyboard-Layout oder so. Nee, du musst irgendwie in Region und Languages, dann musst du erst die Language hinzufügen, dann dauert es Jahre, bis dieses Paket runtergeladen wurde.
Mhm. Und weil nicht nur das Keyboard-Layout runterlädt, sondern die kompletten Sprachsätze zum Übersetzen von der ganzen UI.
Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen, was da. Er kommt wahrscheinlich irgendwie Candy Crush noch mit.
Rechtschreibung und alles.
Ja, genau. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Und dann musste ich das wirklich, und dann habe ich es aber trotzdem nicht geschafft. Ich kann dir nicht mehr genau, es ist jetzt ein paar Monate her, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie ich es dann am Ende gemacht habe. Es war wirklich ein Hustle, das richtig einzurichten. Ja. Und jetzt, wie gesagt, vor 5 Wochen habe ich mir dann Fedora mit KDE installiert. Und da musste ich nichts googeln. Da bin ich in die Systemeinstellung gegangen, bin auf Keyboard, gesagt Layouts, Pluszeichen gedrückt und habe dann halt aus den ganzen Sprachen halt gesucht, hier Deutsch und Englisch hinzugefügt und habe es mir noch so gelegt, dass ich es auch immer auf Super, also die Windows-Taste und Leertaste, switche ich jetzt zwischen den Layouts hin und her. Fertig.
Pro-Tipp, südafrikanisches Layout.
Was?
Das ist ein US-Layout und wenn du die rechte Alt-Taste und ein Umlaut drückst, also A, E, I, U, U, dann kriegst du die Ö, Ü.
Südafrikanisches
Layout. Das ist super praktisch.
Okay.
Da kann man nämlich Deutsch und Englisch schreiben. Also du hast das US-Layout, kannst aber deutsche E-Mails schreiben. Das ist super praktisch.
Okay, ja, sehr gut. Okay, das wäre dann eigentlich das, was das internationale
Layout ist. Das ist eigentlich sozusagen das internationale Layout, ja. Ich weiß nicht, auf welchen Tasten bei Windows im internationalen Layout
die
Na, wie sagt man denn? Was ist denn nochmal?
Ja, Umlaute.
Umlaute.
Ja, ja. Ja, genau. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ja, und da kommen wir jetzt nochmal an der Stelle, weil wir gerade schon so schön beim Windows Rant sind, jetzt habe ich meine Notizen gerade weggelegt, obwohl ich sie brauche, hier zu der Einstiegsfrage, was der Background Intelligent Transfer Service ist. Das ist nämlich auch so ein Ding, das ist, nehme ich jetzt als Beispiel für noch so eine Unart von Windows.
Ja.
Sobald mein Rechner idle ist und ich mal nichts mache, drehen die Lüfter auf.
Ja.
Da würden jetzt viele sagen, ja, weil du halt, Michi, weil du auf irgendwelchen Internetseiten unterwegs bist und dir irgendwelche Viren gezogen hast. Das passiert auf einem frischen Windows-Install, wo ich nichts gemacht habe. Und viele hören das nicht, weil sie ihre Lüftereinstellungen halt, also ihre Lüfterprofile vielleicht nicht so eingestellt haben, wie ich sie einstelle. Bei mir sind die sehr sensitiv und drehen halt recht früh hoch.
Mhm.
Ja. Naja, auf jeden Fall war das dann so? Ich war einfach auch mal kurz irgendwie auf Toilette, komme zurück, auf einmal sind die Lüfter auf Vollgas. Ich denke, hey, was ist denn jetzt los? Dann schaue ich in die Systemsteuerung rein. Nicht Systemsteuerung, Task Manager. Welcher Prozess ist ganz oben? Der Background Intelligent Transfer Service von Microsoft. Und das ist halt ein Service, der Dinge tut. Ich weiß nicht, was er tut, aber er macht Dinge. Und das ist ein Service von Microsoft.
Kann Telemetriedaten schicken
wahrscheinlich. Genau, es ist auf jeden Fall ein Service.
Ja. Ja,
schon mal, Euphemismus, ja. Und hat, da steht dann da, ich meine, ich habe, wie gesagt, 16 Cores,
ja.
32 Threads. Und da stand dann 20% CPU-Auslastung. Und das ist halt dann nicht auf einen Core, sondern auf alle zusammen sozusagen gemittelt, ja. Und das ist schon eine ganze Menge Last dann sozusagen für weiß ich nicht, was da passiert. Und das ist, mag ich einfach auch nicht. Und das ist, dieser Background Intelligent Transfer Service ist nicht der einzige. Es gibt auch den Anti-Malware Service, bla, und ich weiß nicht was. Und das sind einfach Dinge, ich habe da einfach keinen Bock drauf, dass im Hintergrund irgendwelche Prozesse gestartet werden, die die CPU-Last hochtreiben. Ich will einigermaßen das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle über das System. Und das ist mit Windows einfach immer weniger der Fall. Das ist, kommt mir immer mehr vor wie ein dummer Client eben jetzt inzwischen, egal wie gut deine Hardware ist. Und mit einem Trojaner drauf. ja, und da muss ich sagen, die ganzen Vorzüge von Windows, die werden einfach immer marginaler. Eine andere Sache, um mal zur Computergrafik zu kommen. Ich habe jetzt relativ viel oder arbeite seit 2000.
Lass mich mal ganz kurz noch was zu dem anderen sagen.
Ah,
das
sorry.
Ist natürlich für mich ein absolutes No-Go. Also das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Also ich wusste, dass, dass Windows Telemetriedaten nach Hause sendet. Ich hätte erwartet, dass man das in irgendeiner Art und Weise bei der Installation konfigurieren kann. Aber da hast du tatsächlich gar keine Möglichkeiten mehr.
Oder? Also pass auf, bei dem Installationsmenü, ah gut, dass du da drauf kommst, ist es so, da wird dir, musst du dich durchklicken durch eine ganze Menge Dialoge von wegen, was du schicken willst mit, wie heißt das, nicht iCloud, sondern dieses Windows Cloud Ding, jetzt habe ich es vergessen, das ist so ein
OneCloud?
OneCloud, genau. Ja, hier, nutzen Sie OneCloud, speichere nichts mehr auf deinem eigenen Rechner, so ungefähr. Und dann schalte ich das immer alles aus und du kannst dann, ich habe dann nur mal eben gelesen, bei den Telemetriedaten ist es so, du kannst sie nicht komplett wegschalten, das geht einfach nicht. Da findet man auch online Dinge, wo Leute dann gesagt haben, ja, schau mal, die schicken halt trotzdem was und was weiß ich. Du hast da nicht wirklich die Option, das wirklich alles auszuschalten.
Ja.
Es geht ja so weit, dass du inzwischen bei der Installation einen User-Account anlegen musst bei Microsoft. Du musst einen Account anlegen.
Mhm.
Da gibt es auch, du kannst da drum rumtanzen, indem du irgendwie dir eine Konsole hochholst, glaube ich, und dann irgendwelche Dinge machst oder Third-Party-Tools irgendwie und dann kannst du es umgehen. Früher war es so, du konntest, weil das habe ich jetzt bei meinem Laptop ausprobiert, wenn du das ist ja Windows vorinstalliert, dann mach ich es an und dann kommt dieses ganze Installationszeug.
Ja.
Und dann will er eben einen Account anlegen. Und früher war es so, da konntest du einfach die Verbindung zum Netzwerk kappen und dann hieß es, sie sind gerade nicht angeschlossen, sie können das später machen. Machen sie einfach einen lokalen Account erstmal. Das ging jetzt gar nicht mehr.
Ah, okay.
Ich musste ins Internet.
So klug sind sie dann.
Ja, und ja, also so viel dass zu deiner
das,
Frage.
Dass sich das immer weiter in die Cloud verschiebt, das ist, das wird wahrscheinlich so sein. Ich schätze, Microsoft setzt auch drauf, immer mehr Office-Web-Services anzubieten, in denen man dann arbeitet, weniger tatsächlich die Office-Suite offline zu verkaufen, sondern einen Online-Service, in dem du dann arbeiten kannst. Das ist für mich an sich eigentlich auch fein. Als Linux-User muss ich sagen, es ist sogar ganz angenehm, manchmal für manche Sachen Dokumente in den Original-Tools öffnen zu können. Wenn ich jetzt irgendwie ein Excel-Sheet oder irgendeine PowerPoint-Präsentation kriege, da gibt es ja doch die ein oder anderen Hiccups, wenn ich versuche, das mit OpenOffice oder LibreOffice zu verwenden. Aber viel gruseliger finde ich diese Telemetrie-Services, wo ich nicht weiß, was die tun mit meinen lokalen Daten. Und ich meine, das sind ja ultrasensible Daten, die ich auf meinem Betriebssystem habe. Ne? Da liegt ja auch mein Browser-Cache und alle möglichen Daten, die ich eigentlich lokal abspeichern will, die ich eben explizit nicht in die Cloud hochlade. Und vor allem Otto, Normalverbraucher, der sich keine Gedanken macht, der wird sich vielleicht zumindest Gedanken drüber machen, lade ich das in die Cloud hoch und wird vielleicht jetzt nicht seine privaten Bilder in die Cloud hochladen wollen, zumindest zu mancher. Und wenn dann da irgendwelche Services von Microsoft drüber scannen und zumindest Metadaten davon zu sich schicken, dann finde ich das ganz schön gruselig. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
Vor allem, es wird ja schlimmer mit dem Microsoft Recall. Ich weiß nicht, hast du davon?
Nee, erzähl mir.
Ach was, das hast du noch gar nicht mitgekriegt.
Also ich hab mitbekommen, also ich habe es noch nicht live gesehen. Ich habe mitbekommen, dass Microsoft immer wieder Bilder in die Cloud schicken will oder zu sich schicken will. Oder
nee, ich glaube,
zumindest wollen sie mit AI drüber gehen.
Genau.
Und dafür müssen sie es ja zumindest nach oben schicken, oder ist das ein Netzwerk,
das offline? Nee, pass auf, das Ding ist, das ist eben genau das Ding, was sie nicht machen, angeblich jetzt. Sie sagen, sie haben das Machine Learning oder AI at the Edge, sagen sie. Und mit Edge meinen sie eben so weit wie möglich beim User selbst. Das heißt, es gibt
halt jetzt... mal, wie weit beim User selbst ist Edge?
Ja, pass auf, pass auf. Also was da passiert, ist bei diesem Recall-Feature, da werden tatsächlich Screenshots gemacht auf deinem Rechner und diese Screenshots werden in der Datenbank lokal gespeichert. Die Daten werden dann eben, und die haben da ein ganz blödes Beispiel meiner Meinung nach gezeigt, wo eben eine Dame im Internet surft und sieht irgendwie eine braune Handtasche und dann kann sie über Recall, obwohl da nirgendwo steht in dem Text braune Handtasche, kann sie dann Brown Bag eben eingeben und dann kommst du genau da wieder hin, wo sie war. Und das funktioniert eben über diese analysierten Screenshots. So. Ja. Und dieses Feature geht eben auch nur auf Rechnern, die jetzt eben auf Prozessoren, die diese Neural Cores oder was auch immer, wie sie das nennen, haben. Also das passiert schon auf deinem Rechner. Das Problem ist halt trotzdem, da ist halt ein Tool, was ständig Screenshots von deinem aktuellen Rechner machst. Ja. Also, was ist mit Bankdaten, wenn du auf, keine Ahnung, du scrollst durch deine Banktransfers und so. Was ist denn da? Oder du bist irgendwie bei einer Versicherung oder so eingeloggt oder deine E-Mails. Ja. Also, wo hört der Spaß aus? Wie willst du sicherstellen, dass das geblurrt wird sozusagen und die AI nicht erkennt? Und da hat jetzt, ich habe jetzt da lang, als sie das erste Mal vorgestellt haben, in der Beta, da hat schon irgendein, das gibt es auch auf GitHub, das könnten wir vielleicht in den Show Notes verlinken, das finde ich sicher wieder, weil es hieß, ja, die sind verschlüsselt, die Daten und alles Mögliche, die werden verschlüsselt gespeichert in dieser Datenbank. Und da gab es halt irgendwie ein paar Tage später irgendeinen Dude, der das halt alles rausgezogen hat. Ja. Und da dachte ich mir, oh ja, super. Und jetzt, um den Ganzen die Krone aufzusetzen, hieß es zuerst, das ist ein Opt-in-Feature. Oder ob sie es Opt-out haben, ich weiß es nicht. Wo du auf jeden Fall sagen kannst, du möchtest das nicht haben. Mhm. Und dann hat jetzt, das war vor 2-3 Wochen oder so, glaube ich, hat eben Microsoft PR-Typ gemeint, dieses Announcement war ein Fehler, dass das Opt-in bzw. Opt-out ist. Das ist aktiviert.
Das ist interessant.
You have no choice.
Okay, also ich brauche dann eigentlich auch keine privaten Browserfenster mehr aufmachen oder sowas.
Ja, genau.
Ich hinterlasse sowieso von allem, was ich tue, an verschiedenen Stellen in meinem Betriebssystem Spuren und kann das eigentlich auch nicht mehr rückgängig machen. Das ist interessant.
Ja, und das war tatsächlich mit dem Recall das war wirklich auch so ein springender Punkt. Ich habe jetzt schon lange damit geliebäugelt, gesagt, soll ich mal wieder Linux versuchen, weil ich habe es immer mal wieder probiert und war immer, denk mir schon, ich war immer ein Fan davon, dass es Linux gibt. Ich habe nur immer gesagt, ich bin jemand, muss produktiv sein, die Tools müssen einfach funktionieren und es muss halt, solange es bestimmte Tools auf Linux nicht gibt, die ich halt unter Windows gewohnt bin, werde ich auch nicht wechseln. So. Ja. Aber jetzt habe ich mir gedacht, die Bequemlichkeit, die ich immer hatte, die bin ich jetzt bereit aufzugeben, weil mich das wirklich, jetzt hat es einfach ein Level erreicht, wo es mich nervt. Und vor allem das Schlimme ist ja dann, dass dann der Nadella, heißt er, glaube ich, der CEO von Microsoft, sitzt dann da und das ist immer dieser Euphemismus. Wir wollen dir Gutes tun. Wir tun dir Gutes. Und ich denke mir immer, ja, weißt du, piss mich nicht an und sag mir, es regnet. Verarschen kann ich mich selber. Und ja,
das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zwischen einem großen Konzern und den Akteuren in Open Source Software. Ne? So ein großer Konzern will natürlich in erster Linie Geld verdienen und das egal wie, da steht nicht unbedingt der Nutzer im Vordergrund, sondern die Interessen des Nutzers spielen nur so weit eine Rolle, wie sie Geld bringen. Während bei Open Source Software ist es natürlich schon so, in erster Linie, bei kleineren Projekten ist es so, dass die Leute das in erster Linie für sich selber machen, selber ihr größter User sind.
Ja.
Und umso größer die Projekte werden, umso mehr Leute gibt es, die da Interessen mit einbringen. Aber das ist dann meistens, naja, ich will jetzt nicht unbedingt demokratisch sagen, weil Linux ist bestimmt nicht demokratisch organisiert mit Linus Torvalds an der Spitze.
Da kann man auch mal extra noch drüber reden.
Aber auf jeden Fall sind da mehrere Leute, die ihre Interessen und ihre Meinungen einbringen. Und es gibt normalerweise breite Diskussionen, wie sich solche Projekte entwickeln wollen und entwickeln sollen. Und da steht nicht das Geld im Vordergrund, sondern tatsächlich das Wohl der Nutzer, die Interessen der Nutzer.
Ja, ja, ja und nein. Also meine Erfahrung ist eben, dass das manchmal gut geht und manchmal weniger gut.
Ja.
Das stimmt schon. Also allein, dass das Leute für sich selber machen, das ist schon mal ein großes Plus. Ja, ich finde, das ist einfach Linux so allgemein, diese ganze Landschaft, ist ein krasser Wildwuchs. Und da fällt mir schon auf, zum Beispiel jetzt Blender. So ein Open-Source-Projekt, wo ich mich bis heute frage, ist unfassbar, wie sie das hinbekommen haben.
Hm.
Das Ding läuft sehr stabil. Ich habe das jetzt wirklich schon viel benutzt. Sehr mächtig.
Ja.
Das ist so ein Leuchtturmbeispiel für ein gelungenes Open-Source-Projekt.
Ja.
Jetzt zum Beispiel unter Fedora KDE, da ist so ein Tool dabei, das nennt sich Color Paint. Und das ist so ein Microsoft Paint-Klon. Eigentlich geil. Finde ich gut. Aber das hat einfach so viele Macken, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber da gibt es einfach Dinge, wo ich mir sage, das ist eigentlich ein relativ simples Tool, aber es funktioniert halt nicht gescheit.
Also, es gibt einen großen Unterschied, glaube ich, zwischen Tools, die sich in irgendeiner Art und Weise monetarisieren lassen oder wo Firmen einen großen Nutzen von haben. Weil es normalerweise dann ab einem gewissen Punkt die Dynamik gibt, dass große Firmen so ein Tool finden und sehen, das funktioniert fast genauso gut wie irgendwas Kommerzielles, was ich bisher benutze und wo ich sehr viel Geld investiere. Und vielleicht macht es Sinn, Entwickler von mir abzustellen, um dieses Projekt mit zu unterstützen.
Ja.
Oder dass große Firmen zumindest ein Funding machen von solcher Open-Source-Software. Und dadurch können sich solche Tools natürlich wesentlich besser entwickeln, als wenn das einfach nur Bestandteile sind, die Leute einfach nur aus Eigenmotivation weiterentwickeln. Mhm. Also nehmen wir ein Beispiel. Blender ist bestimmt eine Software, die von vielen Unternehmen genutzt wird und die wollen weitere Features haben und die zahlen dann Geld an Entwickler oder haben selber Entwickler, die diese Features weitertreiben und die Bugs fixen und dadurch entwickelt sich diese Software gut.
Mhm.
KDE hat jetzt keine Firma einen direkten Nutzen draus. Ne? Alle Leute, die KDE weitertreiben, sind in erster Linie Enthusiasten, die das selber nutzen, die sich dann aufregen, wenn beispielsweise die Darstellung von ihrem Network Manager nicht mehr gut funktioniert und das dann fixen. Oder wie in meinem Fall für Cinnamon wollte ich einfach ein bisschen mehr Tiling-Unterstützung und zwischen den Windows hin und her switchen können, und dann implementiert man das selber und versucht es einzubringen.
So. Geil. Und ja, super. Ja, es ist krass. Aber so weit bin ich noch nicht. Aber okay, ja.
Und das ist natürlich, also die meisten Leute, die sowas aus Eigenmotivation weitertreiben, deren Ressourcen sind ja begrenzt. Ja. Die haben ja normalerweise einen Job, in dem sie normal arbeiten müssen, um sich und sich um andere Probleme kümmern. Ja? Ja. Und dann machen die das irgendwie an 2-3 Stunden in ihrer Freizeit. Und was ich an der Stelle vielleicht noch sagen will, die sind eigentlich, wenn sie das Projekt weiterbringen wollen, auch auf Community-Arbeit angewiesen, die gar nicht Softwareentwicklung direkt selber ist, sondern alleine schon Bugs, also irgendwelche Probleme mit der Software, vernünftig zu beschreiben und eine gewünschte Lösung zu formulieren in einem Issue auf GitHub oder im Fall von, sagen wir mal, Ubuntu, da haben die ja ihr eigenes Bugportal, ist ja schon eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. In dem Moment, wo das jemand tut, kann man darüber diskutieren und kann versuchen, eine Lösung zu finden. Was ja leider oft passiert ist, dass die Leute sagen, ja, nehmen wir wieder das Beispiel KDE, das passt für mich nicht so richtig, das ist total doof, weil dieses Feature ist nicht implementiert und dieses Feature ist nicht implementiert, und das posten die dann auf Reddit, und damit ist eigentlich keinem geholfen. Ne? Das ist so ein Rant auf Open Source Software, der eigentlich niemanden nützt. Das ist total kontraproduktiv. Davon sind nur die Leute, die eigentlich ihre Motivation, ihr Herzblut da reinstecken. Ja, das ist dann wieder so ein Feedback, das die kriegen. Du kriegst ja immer kein positives Feedback, sondern nur, wenn den Leuten irgendwas nicht passt. Ja.
Da muss ich zugeben, schuldig im Sinne der Anklage. Oder wie sagt man? Ich bin durchaus...
Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, Michael.
Wo ich doch so wenig impulsiv bin. Ich habe durchaus schon mal, also ich nicht direkt Entwickler angegangen, aber auf Twitter mal einen rausgehauen und habe gesagt, ey,
Linux. Ja, Twitter ist ja wesentlich besser als Reddit an der Stelle.
Oh ja, stimmt. Ich meine, das interessiert dann am Ende auch niemanden, zum Glück bei mir. Wo ich gesagt habe, ja, Linux, irgendwie, das ist ja furchtbar oder so. Und was ich jetzt an der Stelle sagen muss, zum Beispiel bei KDE, was ich jetzt nutze, ich habe ein paar Desktop-Environments ausprobiert, bevor ich es fest installiert habe. Und KDE fand ich eigentlich sofort super. Also ich finde tatsächlich die UI-Entscheidungen, die sind fast alle genauso, wie ich mir eine Oberfläche vorstelle.
Das ist super, dann hast du ja genau getroffen.
Ja, es ist krass. Und da muss ich dann schon sagen, und da gibt es Quirks, zum Beispiel manchmal beim Logout kommt halt ein Blackscreen und dann kommt nichts mehr. Und das Problem haben einige. Oder zum Beispiel mit einem Update neulich war es so beim Laptop, eben wenn ich in die Einstellung gehe und auf Touchpad, wo man dann einstellen kann, willst du invertiertes Scrolling haben, willst du Tap to Click oder nur wirklich reindrücken ins Touchpad. So. Auf einmal war das, da konntest du draufklicken, aber war einfach nur eine blanke Fläche. Du konntest nichts mehr machen. Auf einmal war es weg. Und dann habe ich schon einen Kommandozeilenbefehl rausgegoogelt, der das dann mir wieder herbringt, sozusagen. Und das sind halt so Sachen, die stören mich schon sehr. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber, KDE ist so viel besser als die Microsoft UI. Es ist krass.
Vielleicht um ein paar Hörer da ganz kurz abzuholen, weil ich glaube, ganz viele Leute, die sich das anhören, sind vielleicht nicht so super Linux-affin und haben vielleicht noch nie eine Linux-Distribution ausprobiert. Unter Windows gibt es genau eine grafische Oberfläche, die man benutzen kann, um sein Startmenü aufzumachen, um seinen Explorer zu öffnen, um seine ganzen Einstellungen zu sehen. Das ist unter Linux anders. Da gibt es ganz viele sogenannte Window-Manager. Die kann man installieren. Und KDE, wovon Michael spricht, oder Cinnamon, wovon ich vorhin gesprochen habe, sind zwei solche Window-Manager. Und es gibt ganz viele davon. Also bekanntesten sind wahrscheinlich KDE und GNOME, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Und mir fallen jetzt wahrscheinlich auf Anhieb irgendwie 15 Stück ein, die unterschiedlich sind. Und das ist gerade interessant bei Linux. Die sind sehr unterschiedlich zum Teil. Also es gibt zum Beispiel welche für Softwareentwickler, wo du, die darauf ausgelegt sind, nur mit der Tastatur zu arbeiten, sowas wie i3 oder Awesome zum Beispiel, wo du, also Tiling Window Manager, wo du per Tastendruck ein Window öffnen kannst und wenn du noch eins öffnest, dann werden die genau passend nebeneinander gelegt und das wird immer automatisch so arrangiert, dass man alle Fenster, die man geöffnet hat, im Blick hat und es ist eben darauf ausgelegt, alles mit der Tastatur steuern zu können. Und es gibt natürlich für normale Nutzer, in Anführungsstrichen normal, eben solche Sachen wie GNOME oder KDE oder Cinnamon. Window Manager, die ähnlich sind von der Darstellung wie beispielsweise ein Windows, aber typischerweise wesentlich konfigurierbarer sind. Also du kannst normalerweise, nehmen wir ein einfaches Beispiel, deine Taskleiste hinschieben, wo du möchtest. Und es gibt verschiedene Applets, mit denen du arrangieren kannst, wo genau deine Netzwerkkonfiguration oder bestimmte Startmenüeinträge sind und wie dein Startmenü aussieht und solche Dinge. Und meine Meinung dazu ist, dass das eine gute Sache ist, dass es so viele Window-Manager gibt, die sich eben auch voneinander sehr stark abgrenzen und sehr stark unterscheiden, weil es eben für jede Vorliebe und jeden Einsatzbereich eigentlich einen passenden Window-Manager gibt. Deswegen habe ich mich gerade für Michael sehr gefreut, dass das mit KDE wohl direkt gematcht hat. Oft ist es so, dass man irgendwie zumindest 2, 3 ausprobiert, bis man mal so den passenden für sich gefunden hat.
Nee, KDE macht tatsächlich alles genau so, wie ich es haben will.
Man muss ja auch immer dazu sagen, mehr Konfigurationsmöglichkeiten machen so ein System ja auch komplizierter. Ja, ich sag mal, der 0815-User, der sich eh schon schwer tut mit seiner Distribution oder seinem Betriebssystem, der will, glaube ich, gar nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten haben, weil Konfigurationsmöglichkeiten immer auch bedeuten, ich kann mein System fair konfigurieren und die Sachen sind vielleicht nicht mehr da, wo ich sie vorher erwartet habe. Ja. Und das verwirrt mich dann. Das ist ja so ein bisschen auch der Apple-Weg. Ne? Ich mach einen Weg, von dem ich glaube, dass er gut ist. Aha. Und den ziehe ich möglichst konsequent durch, um den Leuten eine Leitlinie zu geben, wie ihre Dinge funktionieren. Und deswegen sagen die Leute dann eben auch, Mensch, das ist alles so einfach. Man gibt eben für jede Software dann zum Beispiel auch vor, wie bestimmte Einstellungsmöglichkeiten, wie bestimmte Menüs auszusehen haben, dass es immer derselbe Workflow ist. Und dieses strikte Vorgeben von irgendwelchen Mechanismen, das hast du natürlich in der Open-Source-Welt so nicht. Ne? Da hast du ganz viele unterschiedliche Leute, die an unterschiedlichen Teilen des Betriebssystems arbeiten, die an unterschiedlichen Tools arbeiten, die eingebettet sind. Da ist das natürlich viel, viel vielfältiger, als wenn du jetzt wie bei Apple eine Firma bist und da die Hand drauf hast auf dem Design.
Weißt du, was das Lustige ist? Hm? Das ist bei Microsoft, zumindest bei den Microsoft-eigenen Programmen, ja eigentlich auch so ist. Gestreamlined sozusagen. Das Lustige ist, sie kriegen es nicht hin. Also die haben es wirklich geschafft, dann alle diesen Baum, diesen auf weiter Flur, den einen Baum der Verderbnis zu treffen. Das ist, gut, es ist jetzt schon ein bisschen hartes Bashing auf Microsoft, schon hart wie ich. Es liegt schon am Boden und ich trete immer noch drauf ein. Aber das hat es jetzt auch mal verdient, weil es hat mich jetzt in letzter Zeit so gestresst. Soll ich noch kurz sagen, wie jetzt mein Workflow auf Linux ist oder wie ich früher gearbeitet habe und was ich jetzt nutze unter Linux?
Ja, mach mal, es interessiert mich.
Ja, pass auf. Genau, wie gesagt, ich kam ja von Visual Studio und mache da eben meistens Computergrafik, Vulkan und OpenGL. Warum mir das so schwer gefallen ist, auch der Umstieg zu Linux ist eben Visual Studio, weil der einen guten Debugger hat. Ich habe jetzt C-Lion ausprobiert von JetBrains.
Ja.
Und das ist eben auch ein Tool, was relativ selbsterklärend ist. Ich muss relativ wenig nachgoogeln oder so. Ich kann das Tool einfach nutzen. Ich mache das auf. Also eben C-Lion ist eine IDE von JetBrains für C und C++ Projekte. Genau. Mal für alle, um alle abzuholen. Und meine Projekte sind eigentlich alle CMake-basiert.
Ja.
Finde ich nicht super geil. Ich finde CMake auch schlimm, aber es ist im Moment noch das Beste, was ich so habe und es funktioniert. Und die CMake Integration in C-Line ist einfach ziemlich gut. Mhm. Ich lade einfach das CMake-Projekt und es funktioniert out of the box. Ich stelle noch meine Compiler-Toolchain ein, wo meine Compiler zu finden sind, ob ich Clang nutzen will oder eben GCC oder was auch immer. Fertig. Und dann baue ich das und das Ding läuft.
Das wollte ich gerade fragen. Du nutzt doch wahrscheinlich GDB zum Debuggen.
Genau, ja. Das ist eine gute Integration in C-Line.
Genau.
Da, also eben visuell. Also das noch dazu. Es gibt wirklich, ich kenne Leute, die auf der Konsole mit GDB debuggen.
Ja.
Und das ist einfach nichts für mich. Also ich brauche einfach ein gutes Interface fürs Debugging. Und das bietet mir C-Line. Das fängt einfach die GDB-Integration ist einfach ziemlich gut. Das funktioniert alles.
Du weißt, dass du bei GDB auch im Terminal auf die visuelle Darstellung umschalten kannst, oder?
Ja, beziehungsweise jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder dran. Ich hatte das mal ausprobiert zu meiner Studentenzeit noch und das hat nicht getaugt für mich.
Ja, das ist fein. Also ich bin ganz ehrlich, ich arbeite auch lieber mit GDB in einer IDE. Mhm. Ich nehme VS Code her tatsächlich, seit einiger Zeit. Mhm. Ich mag VS Code dafür, dass es wahnsinnig viele Integrationen gibt für VS Code, für verschiedene Sprachen und gerade für Rust zum Beispiel, für den Language Server und eben für GDB Debugging und das funktioniert für mich sehr, sehr gut.
Ist das dieses LSP, oder? Dieser Language Server, wenn du davon sprichst, was denn mit das Language Server Protokoll,
ja,
was
genau, eben
kommuniziert
genau,
mit diesem. Okay.
Genau. Ja, okay. Und also ich muss sagen, über Sprachen hinweg, sowohl in Rust als auch in C, C++, Python, funktioniert das sehr gut für mich. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Integrationen installiert, weil sonst verliert man irgendwann den Überblick und das Ganze wird auch wieder langsam und eine ziemlich große IDE. Mhm. Aber mir geht es ja so wie dir. Ich nutze die IDE eigentlich hauptsächlich zum Debuggen. Ansonsten habe ich mehrere Terminals offen,
okay.
Mhm. um durch den Source Code zu surfen.
Okay.
Aber ja, also ich habe auch mal eine Zeit lang C-Lion verwendet. Tatsächlich, weil ich eine Zeit lang mit IntelliJ gearbeitet habe und dann dachte ich, ich nehme mal eine IDE für C.
IntelliJ ist die IDE einfach für Java, oder?
Für Java von JetBrains. Und die JetBrains IDEs sehen alle ziemlich ähnlich aus und das hat eigentlich auch ganz gut für mich funktioniert, aber VS Code funktioniert für mich mittlerweile ein bisschen besser.
Okay. Mhm. Ja, okay, spannend. Genau, ja, VS Code ist schon auch, ja, finde ich schon auch gut.
Um mal über gute Sachen zu sprechen, die Microsoft tut.
Ach so, ja, obwohl ich da auch, ja, können wir vielleicht gleich.
Stelle will ich noch kurz über für die echte Open Source Version von VS Code werben, so. Codium, die ich natürlich installiert habe.
Okay,
genau.
Stimmt, weil Microsoft hat da irgendwie noch einen proprietären Kram dran geflanscht. Genau. Ne? Naja, gut. Die zur C-Line-Geschichte, genau, ich kann Vulkan ohne Probleme, funktioniert, kann RenderDoc nutzen. RenderDoc ist ein Tool, womit man so Grafik-Applikationen debuggen kann. Also da kann man dann wirklich ein Frame-Capture machen, während das Programm läuft und sich dann anschauen, welche API-Calls eben getätigt wurden und was so ein Vertex-Shader auf der Grafikkarte halt alles los ist.
Ja.
Und das ist schon recht wichtig. Das brauche ich ja unbedingt, das Tool. Das ist sonst auch oft Blindflug. Warum ist der Bildschirm schwarz? Und du weißt halt einfach nicht, was auf deiner Grafikkarte abgeht. Und dann siehst du, okay, da ist irgendeine Matrix irgendwie alles null. Dann weißt du vielleicht, okay, da sind irgendwelche Transformationen falsch oder so.
Auch da wieder super spannend, dass du aus der Computergrafik bist. Ich meine, ich habe auch so zwei, drei Kurse gehabt im Studium, wo ich mich mit Computergrafik rumschlagen durfte. Aber ansonsten bin ich ehrlich, ist das für mich auch böhmische Dörfer. Das finde ich insgesamt spannend in der Informatik. Wir haben ja so eine Gruppe, wo wir regelmäßig alte Kommilitonen treffen.
Ach so, ja.
Und wie weit sich das auseinander entwickelt. Also,
ja, stimmt.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der einzige Dulli da in der Gruppe, der überhaupt nicht versteht, was die anderen sagen. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwie philosophiere über Open Source und Linux, dann haben die anderen oft dasselbe Gefühl.
Ja, das ist ja das Spannende eben an dem Feld, dass es so breit ist. Ne? Das ist schon schön.
Ja, Michi, jetzt erzähl noch mal, was hast du dir jetzt eigentlich genau für ein Linux-Setup zusammengestellt? Also du hast vorhin schon gesagt, dass du KDE verwendest und genau. Fedora war das, glaube ich.
Genau, ein Fedora 40, KDE oder KDE Plasma nennt sich das. Mhm. Und ich bin da damit bisher jetzt eigentlich ganz gut gefahren, weil so, ich glaube, der einer der Platzhirsche unter den Distributionen ist ja nach wie vor Ubuntu.
Ja, das kann man so sagen, glaube ich.
Dafür, wenn man irgendwie googelt, Linux, installier mir Zoom, einen Zoom-Client oder besser Discord oder so, dann findet man da meistens eigentlich, würde ich mal sagen, was so im Ubuntu-Umfeld passiert.
Ja.
Oder Debian eben.
Willst du noch mal kurz erklären, was eine Distribution ist?
Oh Gott, ich glaube, das kannst du besser erklären. Mach du mal.
Eine Distribution gibt einem einen geprüften Stand von Bibliotheken und Programmen, inklusive dem Linux-Kernel. Also was Distributionen typischerweise machen, ist, die suchen sich die ganzen Programme, die man als Nutzer typischerweise braucht und schauen, welche Version von diesen Programmen und Bibliotheken gut miteinander funktionieren. Und dann nimmt man einen bestimmten Stand an Versionen und testet den und versucht dann noch Bugfixing zu machen. Und irgendwann macht man ein Release und sagt so, dieser Stand an Software funktioniert gut miteinander. Den könnt ihr jetzt verwenden. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen normalen Distributionen und Rolling Release Distributionen. Rolling Release heißt, die bringen die ganze Zeit Updates für ihre Distribution raus. Und da ist es eben typischerweise so, dass man neuere Software hat, aber dafür bricht einem hin und wieder auch mal was, weil dann natürlich nicht so viel Testing betrieben werden kann. Und dann gibt es sehr konservative Distributionen, wie zum Beispiel Debian, wo eben in 2-Jahres-Zyklen ein neues Release rausgebracht wird, das sehr gut getestet ist, sehr intensiv getestet ist, wo man eben sich auf ein stabiles System verlassen kann. Dafür ist die Software halt ein kleines bisschen älter. Und man kriegt dann aber für diese LTS-Releases, also Long-Term-Support-Releases, immer noch Security-Fixes zumindest. Also man kriegt keine neuen Features, aber Security-Features kriegt man da. Und Fedora ist eine Distribution von Red Hat. Ubuntu ist von Canonical. Ubuntu ist eher für den Autonormalverbraucher gedacht. Fedora mehr so ein bisschen für den Experten, würde ich sagen. Für den Linux-Experten.
Da passt das eigentlich gar nicht so gut zu mir. Also gar nicht.
Ja gut, wenn ich mich richtig erinnere, was deine Historie mit Distributionen angeht, warst du nie so der Keep it simple Typ, ne? Also du bist immer von Windows gekommen und hast gesagt, jetzt probiere ich mal Linux aus. Und dann hast du dir irgend so eine total abgefahrene Distribution rausgesucht, die so einen speziellen Use Case hat, sowas wie CentOS oder so. Und hast dich dann aufgeregt, dass das gar nicht mal so simpel zu bedienen ist.
CentOS war schon speziell. Aber ich muss auch sagen, ich war auch schon auf Ubuntu. Also ich habe auf meinem auf meinem Desktop-PC habe ich auch noch eben im Dual-Boot ein Ubuntu auch drauf.
Ja, ja.
Und da kann ich auch gleich die Unterschiede sagen. Zum Beispiel unter dem Ubuntu-System, da hatte ich große Probleme und übrigens mit allen Distributionen, die ich bisher hatte, große Probleme mit Audio.
Mhm.
Das war wirklich, obwohl ich, sag ich mal, ich hatte kein irgendwie Audio-Interface, einfach das Standard-Onboard-Audio-Ding, so ein 0815 Ordinary Joe-Chip irgendwie, wo man einfach erwartet, dass das funktioniert.
Ja.
Und dann ging es halt mal. Dann hatte ich es eingerichtet nach irgendeinem Ding, weil es ging erst nicht und dann ging es. Und dann habe ich neu gestartet, 2 Wochen. Also 2 Wochen benutzt, hat immer einigermaßen funktioniert, auf einmal war es wieder weg. Und jetzt ohne Update, das war ganz seltsam. Also es war wirklich einfach instabil und der Sound war auch nicht sehr gut. Es hat immer beim Starten und Stoppen immer ein hörbares Knacken verursacht. Also es war wirklich unangenehm. Und auch ich habe so Noise-Canceling Bluetooth-Kopfhörer, die haben auch wirklich, die haben sich verbunden. Und dann haben sie sich random einfach wie disconnected und dann auch wieder connected und wieder disconnected und alles Mögliche.
Ja.
Und das ist halt so ein Ding, wo ich immer gesagt habe, Leute, Das ist so ein Ding, da erwarte ich, dass das funktioniert. Und ich habe keinen Bock, in irgendwelchen Config-Dateien rumzuwühlen. Also ja, da findet man auch Tutorials noch und nöcher. Und alle sagen was anderes. Und dann funktioniert es random mal und dann mal nicht. Und jetzt hatte ich Fedora installiert. Und das ist schon geil, weil die Bluetooth-Kopfhörer funktionieren wirklich bisher, ich klopfe auf Holz, super stabil.
Ja.
Das erste Mal connecten mit Bluetooth Finding, was war Discovery, sofort erkannt, alles perfekt. Und seitdem, wenn ich die anmache, wird sich sofort verbunden. Ja. Das funktioniert alles, alles Audio funktioniert. Und der große Unterschied, glaube ich, ist Pipewire. Bei Linux ist es ja so, da gibt es ALSA, das ist im Kernel sozusagen die Audio-API, die kriegst du da auch nicht wirklich raus, die ist einfach da, ja. Und dann hast du so Audio-Server, nennt sich das, und da gibt es zum Beispiel Pulse-Audio, das hatte ich bei meinem Ubuntu drauf und es lief einfach nicht gut, ja. Also ging übrigens mein Audio-Interface, auf dem wir gerade aufnehmen, das wir gerade nutzen, dieses Focusrite Scarlett Solo 1, glaube ich, oder dritte Generation, für die Leute, die es interessiert, ging auch nicht unter Ubuntu. Beziehungsweise, es war auch so ein Ding. Ich muss zugeben, das ist jetzt auch schon ein Jahr her wieder. Ja.
Ja.
Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war dieses Focusrite-Ding auch schon alt.
Ja.
Also es ist nicht so, dass das Bleeding-Edge-Technologie war. Das war wirklich schon ein paar Jahre alt, also auf dem Markt. Ja. Und das ist kein exotisches Ding. Alle, die mit Audio zu tun haben, die kennen den Namen Focusrite und den Namen Scarlett. Das ist so für die Anfänger wie mich das Audio-Interface, ja. Bezahlbar und alles. Und mit Basic-Funktionalität. So. Und das ging, hat es erst erkannt und dann auf einmal nicht mehr und dann nie wieder. Und da hatte ich jetzt auch unter Fedora, was ich jetzt eben am Laptop habe, da habe ich auch gedacht, oje, oje. Schon mit zittrigen Händen habe ich es an meinen USB-Port angeschlossen. Sofort erkannt. Ja. Genau, alles richtig. Alle Audio-Eingänge, Ausgänge, alles perfekt zugeordnet. Und das funktioniert.
Da gibt es natürlich ein paar Punkte. Ne? Also erstens, ich nehme so ein bisschen Shift wahr. Pipewire ist, glaube ich, der neue heiße Scheiß.
Ja.
Ich glaube, die Leute wollen so ein bisschen weg von Pulse Audio. Ich bin da in den Audio-Themen nicht so tief drin. Deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Aber ich glaube, Pipewire ist einfach bisschen neuer und nicht mehr so viel Wildwuchs. Ich glaube, da haben sich nochmal Leute hingesetzt und das nochmal neu durchdacht und neu geschrieben. Aber genau, wissen tue ich es nicht. Das ganze Thema Bluetooth-Kopfhörer ist natürlich ein komplexes Thema, weil da mehrere Komponenten zusammenkommen. Ne? Da
das hast verstehe du auf der einen Seite ersten,
den Linux-Kernel, dann hast du dieses ganze Bluetooth-Tooling mit Blue Man oder Blues und dem ganzen Zeug. Dann hast du eben den Audio-Server mit eben Pulse-Audio oder Pipewire. Da gibt es dann immer nochmal unterschiedliche Kombinationen, wie man das konfigurieren kann. Und da ist natürlich recht viel Traktion und relativ viel Veränderung drin in diesem ganzen Thema. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich vorhin erklärt habe. Ne? Fedora ist, bitte korrigiere mich, wenn ich's falsch sage, aber ich glaube, das ist eine Rolling-Release-Distribution. Das heißt, du hast da einen recht neuen Linux-Kernel drin. Du hast da recht neue Versionen der Pakete drin.
Ja.
Und Ubuntu bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Meines Wissens nach ist standardmäßig da immer noch Pulse-Audio aktiviert. Pipewire ist aber paketiert, kannst du installieren und konfigurieren.
Kann man,
ist dann halt Arbeit und da werden die auf jeden Fall nicht auf demselben Stand sein wie ein Rolling Release.
Ja.
Wie jetzt beispielsweise eben Fedora oder Arch Linux oder sowas. Da sind die einfach mit den Paketen ein bisschen. Das kann auch zum Nachteil sein. Ne? Es kann manchmal sein bei einem Rolling Release, dass das alles super funktioniert und dann machst du ein Paket-Upgrade und das Zeug bricht dir dann an der Stelle.
Ja, richtig. Also
mit neuer Hardware bist du oft besser dran mit einem Rolling Release.
Auf jeden Fall, genau. Also zum Beispiel bei meinem, ich habe so einen Asus-Laptop, für die, die es interessiert. Das ist ein Asus TUF TUF, also so ein Marketing-Gaming-Name, Gaming A16 Advantage. Und da gibt es einen Unterschied, das muss ich kurz überlegen. Das ist das FA617XS-Modell. Es gibt auch ein NS-Modell, aber das XS-Modell hat ein besseres Display.
Das sind die Geräte, wo du als Linux-User sagst, aber das nehme ich mal lieber nicht.
Ja, genau. Und jetzt pass auf, weißt du, was das Lustige ist? Es hat alles funktioniert. Ich war wirklich erstaunt.
Ja.
Ich habe es installiert, es hat alles funktioniert. Und das Einzige, was nicht funktioniert hat, war der Standby-Modus. Ich habe Laptop zugeklappt oder bin halt über diese Tastenkombination, also genau, auch übrigens das Keyboard-Layout wurde automatisch erkannt von KDE und Fedora und so weiter. Ne? Also die ganzen Funktions-Keys gingen. Oder zumindest die meisten, die mich interessiert haben. Und dann bin ich in Standby gegangen und es ist nicht mehr aus dem Standby aufgewacht. Und dann habe ich natürlich gegoogelt. Und
hat bestimmt was mit der dedizierten Grafikkarte zu tun, oder?
Genau, das habe ich bis heute noch nicht ganz rausgekriegt, an was es genau liegt. Auf jeden Fall habe ich dann nachgegoogelt. Und das ist das Coole an Arch Linux. Die Community ist halt ziemlich stark. Dieses
was
ganze
die Dokumentation angeht, sind die sehr, sehr gut.
Das ist super. Die haben sogar eben eine Liste mit Hardware, wo man weiß, die ist kompatibel, so Laptops und so. Und da ist dieses Modell hier aufgelistet und da steht genau dabei, dass das Problem ist. Hätte ich mal früher googeln sollen. Beziehungsweise ich habe es gegoogelt, aber halt genau das nicht gefunden. Ja. Und dann hieß es aber, einfach das BIOS zu einer bestimmten älteren Version downgraden, dann geht's wieder. Habe ich gemacht und der funktioniert.
Super.
Das Lustige ist, sobald du weil ich ja Windows noch im Dual Boot hatte, sobald du Windows startest, wird automatisch
das BIOS
ein BIOS getriggert,
vielen
BIOS
Dank. Upgrade.
Ja, vielen Dank dafür, ja. Anyway, ich habe es wieder gedowngradet, bin jetzt auf Fedora und das funktioniert recht zuverlässig, dieses Standby-Modus und wieder aufwachen. Also da hatte ich jetzt eigentlich keine Probleme mehr. Zu Audio vielleicht noch eine Tangente. Ich habe dann OBS installiert.
Das war's.
Diesen Open Broadcaster Studio heißt es, glaube ich. Ach so, kennst du gar nicht.
Nee, kann ich nicht. Wie gesagt, das sind alles
blindes Dörfer.
Wenn es um Audio geht, habe ich keine Ahnung.
Ich weiß schon, warum du jetzt es wird so viel klar jetzt, warum du in all den Jahren so wenig Verständnis für mich hattest, dieser Struggle. Ja. Weil diese Multimedia-Geschichten, das ist nach wie vor unter Linux einfach
das
ein bisschen
haarig. Ich glaube, dass das auch seine Berechtigung hat, dass so viele Leute im Design- und Multimedia-Bereich und so da auf MacBooks hängen.
Ja.
Aber das war nie meine Domäne. Dementsprechend habe ich mich mit solchen Leuten nie abgegeben.
Du hast nicht gern Spaß mit Videos und Musik. Du
bist in deinem doch, als Terminal. Nutzer.
Ja, selbst das.
Ich konsumiere meine Videos gerne fertig geschnitten.
Ja, okay. Naja, alles gut. Naja, auf jeden Fall. Ich habe OBS gestartet. Audio ging alles. Und dann hatte ich, und ich glaube, es liegt daran, ich kann nicht genau den Finger drauflegen. Dann habe ich als Audio-Input-Quelle, kannst du wählen Puls-Audio oder direkt ALSA. Und dann habe ich gesagt, ich probiere jetzt mal ALSA aus. Und wenn du Puls-Audio auswählst, ich habe gerade gesagt, ich nutze Pipewire, ja, und wenn du Pipewire hast, muss Puls-Audio deinstalliert sein. Mhm. Aber was Pipewire macht, ist eben wie ein Layer sozusagen für alte Software, die nicht mit Pipewire direkt kommunizieren, gibt es halt so eine Vermittlungs-API sozusagen, sodass das von den Pipewire auf.
So ein Legacy-Interface.
Genau, so ein Legacy-Interface, genau. So, damit hat es auch immer funktioniert. ALSA funktioniert auch. Also wie gesagt, ALSA umgeht dann sozusagen diesen Server und geht direkt zum Kernel runter. Hat auch funktioniert. Also, OBS, Entschuldigung, ich habe jetzt noch nicht erklärt, was das ist.
Ja.
Fuck, sorry.
Ich warte noch.
Ja, genau, diese Open Broadcaster Studio, damit kannst du eben Screencasts anfertigen. Du kannst dann dein Bildschirm abfilmen und auch Audio aufnehmen und dann Screencast zumindest damit machen. Und du kannst auch mehrere Bildquellen zum Beispiel einblenden. Wenn du eine Webcam hast, kannst du die rechts unten zum Beispiel, kannst du dich selber filmen und rechts unten einblenden. Also wenn du irgendwie ein Tutorial-Video oder so machst, sieht man ja vielleicht manchmal auf YouTube, dann machen die das sehr häufig mit dieser Software, mit OBS. Ist auch übrigens ein Open-Source-Projekt und sehr erfolgreich. Das ist ein gutes Beispiel für eine sehr gute Open-Source-Software, die unter Mac und unter Windows. Also hatte ich nie Probleme. Sehr zuverlässig. Und du kannst es auch direkt zum Streamen benutzen. Also nicht nur zur lokalen Aufnahme als Videofile, sondern du kannst damit auch auf Twitch streamen oder zu YouTube. Ja? Also du brauchst halt einen YouTube-Account, kannst da deinen Key dann reinflanschen in OBS und dann klickst du auf Streaming und dann fängt er an und dann bist du online, bist du in der weiten Welt sozusagen. Ja? Und jeder sieht dich. Oder alle, die es wollen zumindest. Genau, und jetzt habe ich das halt hier unter Linux auch installiert. Und wie gesagt, es funktioniert. Allerdings war dann, nachdem ich als Audioquelle eben mein internes Mikrofon ausgewählt hatte und auf ALSA gegangen bin, war auf einmal mein Desktop-Audio weg. Neustart gemacht, ich habe nichts mehr gehört. Auf einmal geht Audio nicht mehr. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe Pipewire neu installiert, es hat alles nichts gebracht. Das Ding war, Und ich weiß nicht genau, es gibt im Linux eben in dem Home-Verzeichnis, da ist eben alles drin für den User, so Config-Dateien, alles Mögliche, was wirklich nur anwenderspezifisch ist, ja. Und da gibt es einen Ordner unter Config und ich glaube Pipewire heißt es, ich weiß es nicht genau. Da sind so Caches drin und ein paar Configs, was so gespeichert wird. Ich glaube, dass OBS da irgendwas reingeschrieben hat oder irgendwas gedreht hat. Ich konnte den Zustand von diesem Ordner vorher nicht und nachher halt nur noch. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendwas hat OBS da gemacht, dass es nicht mehr ging. Ich habe einfach den Cache gelöscht und dann Pipewire eben als Service neu gestartet. Dann hat es das praktisch neu angelegt und dann ging wieder alles. Also es war halb so wild alles am Ende. Ja. Das musst du erst mal wissen.
Ja, klar.
Da musst du erst mal drauf kommen. Das war übrigens, danke Arch Linux, obwohl ich nicht Arch Linux nutze, das war aus einem Arch Linux Forum, hat halt einer gesagt, mach das mal. Das klingt, als hätte da halt irgendjemand drin rumgepfuscht.
Ja.
Und das war es halt dann wieder. Und das ist halt dann schon geil, muss ich sagen, immerhin gab es dafür eine relativ, sag ich mal, noch plausible Lösung. Also ich fand nicht, dass das jetzt ein Problem war. Es hat mich erstmal geärgert, weil ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt geht das Audio gewurscht wieder los. Aber auch seitdem keine Probleme mehr.
Aber trotzdem halt ein Blocker für den 0815
Desktop-User. Ja, natürlich. Natürlich.
Ne?
Ja,
also
klar, natürlich.
Der noch nie ein Terminal aufgemacht hat und nicht genau weiß, wonach er suchen soll und
genau.
nicht rausfindet, was ein Audio-Server ist oder so,
genau.
Der wird da nie draufkommen.
Ja. So. Das habe ich übrigens auch erst gelernt mit diesen ISA und Audio-Servern und so weiter. Ja.
Das sind halt dann eben die Feinheiten, wo Linux-Distributionen noch ein bisschen fallen müssen, dass man wirklich für die breite Masse zugänglich wird, wenn man das möchte. Klar, zum Schluss, und da sind wir wieder bei dem Geldthema, braucht es natürlich auch für Open-Source-Entwicklung immer irgendwie Funding. Und da haben wir noch keine vernünftige Lösung gefunden, wie wir die Leute vernünftig unterstützen, die in ihrer Freizeit viel Zeit in diese Tools investieren.
Das
und
ist
tatsächlich
ein bisschen schade.
Die Tools, die einem so ins Auge springen, also jetzt sagen wir mal, nehmen wir das Blender zum Beispiel wieder, also Sachen, die du an der Oberfläche wirklich nutzt, denen geht es ja oft noch ziemlich gut. Ne? Das sind Tools, wenn man drüber nachdenkt, welche Open-Source-Software nutze ich denn, dann fällt mir natürlich erstmal mein Window-Manager ein und vielleicht irgendwie eine Grafik-Software, die ich verwende oder Dinge, die ich täglich an der Oberfläche sehe. Das größte Problem haben wir ja eigentlich an kleinen Bibliotheken, die irgendwo ganz tief im Stack vergraben sind. Sowas wie irgendwelche Logging-Mechanismen oder Tooling für REST-Schnittstellen, wo ganz viele Leute drauf dependen, die ganz viel verwendet wird von ganz vielen Firmen und alle vergessen, dass es da diesen armen Entwickler irgendwo in der letzten Ecke von Russland gibt, der irgendwie guckt, dass
die
er
Hälfte
sein
des Internets
Essen
eigentlich
zusammenkriegt.
Ja. Ja, und gleichzeitig die Hälfte des Internets am Leben hält durch sein
ganz
Tool.
Genau. So, ganz oft sind es natürlich unglaubliche Idealisten, denen Geld tatsächlich nicht so wichtig ist, ne? So wie dieser Mathematiker, der den Nobelpreis abgelehnt hat und alle Preisgelder und sowas, ne? Was ja gut ist, weil diese Säulen unserer digitalen Infrastruktur sind dann vielleicht nicht ganz so anfällig gegenüber Geld und Manipulation durch Geld. Aber da muss man sich natürlich was überlegen. Die Leute müssen natürlich davon leben können, was sie tun, wenn das wichtige Projekte sind. Und man darf diese Leute nicht vergessen
und sich selbst überlassen. Total.
Ja, die Leute sind halt gewohnt, dass die Dinge, die sie nutzen, Dienstleistungen sind. Die meisten Sachen, die wir nutzen, werden von Firmen verkauft, weil sie Geld bringen und die haben natürlich ein Interesse. Das ist ein Austausch. Ne? Ich gebe denen Geld und dafür tun die was für mich. Und dann sind die auch in der Verpflichtung, meine Erwartungen ein Stück weit zu erfüllen oder nachzubessern, wenn das, was vertraglich geregelt war, nicht erfüllt wurde. Aber bei Open-Source-Software ist das eben anders. Ne? Da hast du halt Leute, die wirklich ihre Freizeit dafür opfern, da eine gute Lösung zur Verfügung zu stellen. Und wenn die Leute dann renten und sich nur beschweren über das, was da getan wurde, dann ist das natürlich ein bisschen schade.
Ja.
Und diese Perspektive muss man immer so ein bisschen den Leuten näher bringen und versuchen, die eher in eine konstruktive Richtung zu shiften. Ne? Wie gesagt, schreibt einen Bug-Report oder versucht euch in irgendeiner Art und Weise einzubringen. auch das, einfach das Problem zu verbalisieren, einfach zu zeigen, welches Problem auf dem eigenen Rechner aufgetreten ist, das reproduzierbar zu machen für andere, ist ja schon ein Riesenschritt und eine Riesenhilfe.
Ja. Es war mir ein Fest.
Was?
Es war mir ein Fest.
Es war mir auch ein Fest, Michael. Das hat mich sehr gefreut.
Ja.
Das hat mich sehr gefreut.
Ja, das war
wir haben noch keinen Lebkuchen gegessen. Wir müssen jetzt noch das Brot brechen sozusagen.
Ja, machen wir jetzt noch. Ich hatte, ehrlich gesagt, man hat es ja nicht gesehen jetzt an die Leute da draußen, die unseren Podcast hören. Ich hatte die Lebkuchenpackung schon mal einstweilen auf meinem Schoß geparkt.
Und du wolltest nicht knittern.
Und ich wollte nicht, ich habe mir gedacht, es kommt vielleicht nicht so gut. Tobi.
Ja.
So.
Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Wir ersparen es euch, uns beim Schmatzen zuzuhören. Es hat uns viel Spaß gemacht.
Hab schon abgewischen.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay. Oh, Scheiße. Ja doch, läuft noch. Ich dachte schon.